Ich darf Sie herzlich begrüßen. Freue mich, dass hier der Laden aus dem Leben platzt, dass so viele gekommen sind. Freue mich, dass Jonas Kaufmann da ist. Die meisten von Ihnen werden ihn gestern sicher gehört haben, manche auch gesehen. Und bevor wir in die Einzelheiten gehen, möchte ich doch im Namen aller Anwesenden mich ausdrücklich bedanken für die wunderbare Vorstellung. Vor allen Dingen im dritten Akt hat es Momente gegeben, der Abschied vom Schwan, wie du am Boden gelegen bist und dieses im hauchfeinsten Piano dich getraut hast, das zu singen. Dazu gehört ja viel, viel mehr Mut als zu jedem Forte, dass man so einem feinen, kleinen Ton vertraut. Und das Tolle war, dass man gemerkt hat an der fast atemlosen Stille im Publikum, dass solche Momente auch wahrgenommen werden. Dass es nicht, ach, na ja, das habe ich schon lauter gehört oder da hat er sich geschont, sondern man hat gemerkt im Publikum, das ist ein magischer Moment und hier erlebt man wirklich etwas ganz, ganz Ungewöhnliches. Und ich habe ja schon einiges in dieser Art gehört, aber nicht in der Qualität. Da muss ich wirklich sagen, gut ab. Wie ist das denn für dich, wenn du also in die Noten guckst und siehst, also Wagner schreibt Piano. Piano ist ja nicht immer Piano und dieses existenzielle Piano, hat das deine Frau genannt, das kann man sich ja nicht an jeder Stelle leisten, weil auch nicht immer das Orchester so leise ist oder auch der Dirigent nicht vielleicht rücksichtsvoll genug. Wann kann man diese Momente kreieren? Ist das spontan oder nimmt man sich vor, heute Abend mache ich es noch leiser oder wie ist das?
Also erstmal auch guten Morgen von meiner Seite. Leider möchte ich fast sagen, ist es relativ schwierig oder fast unmöglich, solche Momente spontan zu kreieren, weil in der Kombination mit einem Orchesterapparat die Reaktionszeit doch zu groß ist, um dann als Dirigent, auch wenn er noch so bemüht ist, das Orchester noch leiser zu zwingen. Und dann wäre das Risiko einfach zu groß, dass diese Phrasen einfach als ungehört verhallen. Und deshalb muss man da schon vorher dafür arbeiten. Na klar, man schaut sich den Klavierzug bzw. die Partitur an. Oftmals ergibt sich das auch, es ist sozusagen nicht nur so, dass ich überall suche und sage, ah, hier wäre so ein Moment möglich, einfach musikalisch. Es hat ja auch sehr viel mit dem Text, mit der Situation dieses Charakters zu tun. Man ist da erstmal von der Interpretation geleitet und nicht von der Möglichkeit. Also es ist nicht so, dass ich wirklich suche und sage, ich möchte jetzt so viel Piano hier singen wie möglich. Das ist gar nicht der Grund und das ist, dafür ist die Musik auch nicht gemacht. Die hat ja beides. Die soll ja die Stärke haben, aber eben auch das Zerbrechliche. Und diese wenigen zerbrechlichen Momente bringen ja auch letztlich das Starke wieder in eine ganz andere Dimension, weil eben dieser Kontrast da ist. Wenn man den ganzen Abend immer nur eine Lautstärke, immer nur dieselbe Richtung hört, dann stumpft das einfach ab. Aber eben durch diesen Kontrast, den man hat, werden beide Seiten stärker. Deshalb mache ich das und weil ich eben überzeugt bin, dass der Komponist sich das so gedacht hat. Du hast es schon erwähnt, es gibt wahnsinnig viele Stellen, wo Piano und Pianissimo steht und wo man sich teilweise wundert. Ich muss ehrlich sagen, als ich zum Beispiel diesen Lohengrin zum ersten Mal studiert habe und gesehen habe, dass bei der wohl berühmtesten Phrase des Stückes »Nie sollst du mich befragen«, vor allem der zweite Teil, woher ich kam, der Art, dass da absolut Pianissimo steht. Ich muss wirklich sagen, war ich richtig überrascht, weil ich habe es wissentlich zumindest nie so auf irgendwie einer Aufnahme gehört oder live gehört. Und
stehen sich aber besser.
Der wird sich schon was dabei gedacht haben, nicht? Der war ja nicht ganz unwissend, was das Theaterwesen betrifft und was Effekte betrifft. Und in dem Fall ist das mehr so ein eindringliches Einflüstern und Eindringen, was viel intensiver sein kann, als wenn es eben sozusagen laut, als fast als Anklage schon formuliert wird. Also insofern richtig, wir suchen immer. Natürlich gibt es auch Momente, wo man dann plötzlich denkt, so jetzt könnte man noch eine Stufe leiser, das war gestern auch der Fall. Ich habe gesehen, wie der Andres Nelsons unten saß, das können Sie leider nicht sehen, auch wenn Sie im Zuschauerraum sitzen. Der machte dann die Hand vor den Mund und ist also wirklich hat sich verkrochen, um also den Orchestermusikern zu zeigen, bitte, 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 bitte noch leiser. Und ich glaube, an manchen Stellen hat es auch wirklich funktioniert. Also.
Die Inszenierung, wir kommen nicht drum rum, auch darüber zu sprechen, von wegen, was hat sich der Autor dabei gedacht. Ich glaube, wir alle haben gestern sehr starke Einzelszenen erlebt, also zwischen den Hauptfiguren, zum Beispiel Streit der Königin, heißt das immer bei Wagner, Frau Münster, also Ortrud gegen Elsa, die weiße und die schwarze Fürstin sozusagen im Kontrast. Das war sehr stark inszeniert, aber es gab auch Momente, wo ich mich beim zweiten Mal, ich habe auch die Generalprobe gesehen, gefragt habe, was will er uns damit sagen? Fängt zum Beispiel damit an, willst du während des Vorspiels raus aus dieser Versuchsanstalt oder rein? Was bedeutet das Schieben zum Beispiel? Damit fängt es schon mal an.
Also ich will rein, aber das ist eigentlich gar nicht so der entscheidende Punkt. Ich glaube, viel entscheidender ist die Erkenntnis, die man aus diesen wenigen Momenten zieht, nämlich, dass man sozusagen mit Gewalt weniger erreicht als mit Liebe. Sozusagen das... Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich versuche eine große weiße Wand, und in der ist eine Schiebetür, und ich versuche mit aller Gewalt während des Vorspiels diese Schiebetür zu öffnen und drücke und schiebe und kann auch die Wand dann eine Zeit lang verschieben, aber irgendwann reicht die Kraft nicht mehr und dann bewegt sich die Wand plötzlich von alleine und ich bin darüber so überwältigt, dass ich diese Wand letztlich wie eine Frau zärtlich streichle und küsse und dafür öffnet sich die Tür dann für mich. Das ist sozusagen, hat einen Symbolcharakter, aber gleichzeitig soll auch bedeuten, dass ich durch eigenen Willen und eigene Kraft von außen in diese Welt, die wir haben sie Labor genannt, eindringe, was natürlich letztlich für den Lohengrin sehr wichtig ist und auch gleichzeitig, dann kommen wir gleich sozusagen zu einem wichtigen Teil des Inhalts dieser Inszenierung, eine ganz deutliche Etablierung des Lohengrins als jemand, der von außerhalb in diese fremde Welt eindringt. Ich kann sehr gut verstehen, dass man als Regisseur heute nach neuen Wegen sucht, diese Situation darzustellen, weil eben doch bei vielen wahrscheinlich aufgrund von Mangel an Fantasie es schwierig ist, sich vorzustellen, dass also dieser Lohengrin von höheren Weihen, aus von Gott gesandt, wie alle immer sagen, aus diesem Gral-Ritter-Tempel, wo auch immer der sein mag, er scheint nicht auf Erden zu sein, weil er sagt, sowas gibt es auf Erden gar nicht, sowas Tolles, herabgesandt wird, um dann in heiliger Mission das deutsche Volk zu retten. Das ist was, wo wir heute irgendwie auf der einen Seite einen schalen Beigeschmack verspüren sofort und auf der anderen Seite doch mehr so an Märchen denken. Und dafür spielen wir sofort einen wichtigen Punkt in dieser Sache, weil wenn wir das nicht ernst nehmen, dann können wir auch die Ernsthaftigkeit der Konsequenzen und die große Problematik der einzelnen Figuren nicht mehr als solches erfassen. Wenn wir aber in dem Fall über ein Laboratorium, in dem mit Ratten und Verrückten experimentiert wird, diesen Weg gehen und der einzig normale Lohengrin, der da von außen eindringt, dann wissen wir, der ist jemand, der von außen reingekommen ist, der hat überhaupt nichts mit denen zu tun und der kann und will auch und wird, will nicht, um Gottes Willen, auch wieder gehen, dann ist man sofort in einer anderen Konstellation und kann sich, nachdem vielleicht der erste Ärger, wenn ich das sagen darf, über die Ratten verzogen ist, sich plötzlich auf eine wunderbare, sehr intensive und intime Personenregie konzentrieren, ohne das ganze Brimborium, ohne den Glanz und die Glorie von Heerscharen oder von Ritterrüstungen und so weiter. Das ist alles weg. Es geht nur noch um die einzelnen Menschen. Das ist also wirklich dann auf die Essenz reduziert. Es gibt zum Beispiel auch viele Momente, in denen, was ich auch nie bei Lohengrin erlebt habe, der Chor plötzlich die Bühne verlässt und die Solisten alleine lässt und dadurch ganz plötzliche intime Situationen erzeugt, die sehr wichtig und sehr hilfreich sind. Also beispielsweise die Kennenlernszene, wenn wir es so nennen wollen, zwischen Lohengrin und Elsa, in der er sich in einer Blitzsekunde in die Dame verliebt. Das fällt einem natürlich leichter, wenn da nicht so viele Leute zugucken. Das ist klar. Und es fällt nicht nur mir als Lohengrin leichter, sondern es fällt auch dem Publikum leichter, dem jeder Nuance zu folgen, wenn eben nicht noch 140 Leute mehr auf der Bühne stehen und darauf warten, dass sie wieder singen dürfen. Also insofern sind da sehr viele, sehr interessante Kniffe, die ungewöhnlich sind, aber die nochmal eben uns auf die wesentlichen Dinge oder die Dinge, die wir als wesentlich erachtet haben, konzentrieren lässt.
Zur Schlussszene, ich bin nicht sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Normalerweise wird ja gesungen, seht dort den Herrscher von Brabant zum Führer, sei er euch ernannt. Es gibt zwei Aufnahmen mit Chandrakonja, wo er Schützer singt. Du hast das gestern Abend auch gesungen. Und es heißt ja auch im zweiten Akt, er möchte Schützer von Brabant genannt werden. Insofern ist das konsequent. Aber ist das denn da ein Schützer oder nicht doch ein Führer, der da aus dem Ei kriecht und der dann die Nabelschnur trennt und alle sterben? Also es heißt doch, heißt das nicht so viel? Es kommt jetzt eine neue Rasse von Verrückten, löst die Ratten und die alten Verrückten ab und die sind dann erstmal dafür am Ende.
Na klar, also es ist eigentlich weder Schützer noch Führer. Es ist, wie du richtig sagst, die Kreation einer neuen Rasse. Der Versuch ist wieder mal gescheitert. Das stellen wir im Laufe dieses Opernabends mehrmals fest, dass also der Deus Ex Machina in Form von Laboranten in Schutzanzügen plötzlich auftauchen und irgendwie in die Handlung eingreifen. Und sozusagen auch teilweise versuchen, den Versuch wieder abzubrechen, weil sie feststellen, hier kommen wir nicht weiter. Zum Beispiel am Ende des zweiten Aktes ist das so. Das lässt allerdings der Lohengrin nicht zu, weil er glaubt oder nicht, noch nicht weiß, dass dieser gesäte Same des Zweifels in der Elsa schon so tief verhaftet ist, dass das früher oder später rausbrechen wird. Das ist ein Thema für sich, ich glaube, da können wir auch noch mal eine Stunde drüber reden, mit dieser Frage und ob das grundsätzlich vernünftig ist, überhaupt so in eine Ehe zu gehen. Aber die ganz klar ist, am Ende kommt dieser von mir Herzog von Brabant genannte, das ist also der neue Herrscher in diesem Labor und in dem der seine Nabelschnur zerreißt, stirbt alles um ihn herum ab. Das müsste man sich vorstellen wie ein Virus, der sozusagen da hineinkommt und in diesem Laboratorium alles andere Alte absterben lässt. Unter anderem auch seine Frau Elsa, was den Lohengrin sehr schmerzt. Und er bleibt als Einziger gemeinsam mit diesem Neuen übrig. Und diese Vereinsamung, glaube ich, kommt am Schluss auch ganz gut rüber. Das ist war auch dem Hans Neuenfeld sehr wichtig, dass man da einfach sieht, dass für den sozusagen das Leben danach mit Sicherheit nicht so ist wie das davor. Dass der über diesen Schmerz wahrscheinlich schwerlich hinwegkommt.
Es heißt, Lohengrin ist die italienischste Oper von Wagner. Viele Erstaufführungen sind auch in italienischer Sprache gewesen in Europa, unter anderem in London und in Lissabon und so weiter. Auch in der Gesangsgeschichte hat es immer mal wieder italienisch orientierte Tenöre gegeben. Wir haben gerade schon Chandrakonja erwähnt. Also ist das etwas, was man auch gesangstechnisch, dem man Rechnung tragen muss, indem man sagt, also Lohengrin sollte doch möglichst mit italienischem Legato gesungen werden? Oder kann man das generell auf Wagner-Rollen beziehen, dass es so klingen sollte?
Ja, das ist jetzt sozusagen eine gefährliche Frage mit einer vielleicht ketzerischen Antwort. Ich würde sagen ganz klar ja. Nicht nur im sogenannten italienischen Lohengrin, sondern in all den Opern Wagners, weil wenn man seine Briefe liest, erfährt man doch ganz deutlich, dass er sehr für die italienische Gesangskultur und Gesangstechnik war, sehr für das Legato war, ohne dabei natürlich den Text zu vernachlässigen, das ist keine Frage, weil er ist ja schließlich selber Autor gewesen, dementsprechend war ihm der Text wohl fast so wichtig wie seine Musik, aber das lässt sich wunderbar miteinander verbinden und mir hat das auch sehr geholfen, muss ich sagen, als ich diese italienischen Aufnahmen entdeckt habe, nicht nur von Lohengrin, es gibt ja verschiedene Sachen, Parsifal zum Beispiel auch, ein wunderbarer mit einer Frau Callas, die sich da sozusagen in die Wagner-Sänger einreiht. Und das Erstaunliche ist, man hat das Gefühl, man hat eine andere Oper vor sich, weil die Phrasen plötzlich so viel weicher, so viel eleganter klingen. Also, es kommt einem fast vor, als hätte er gesagt, Moment, also das ist jetzt aber ein Puccini oder was auch immer, nicht? Also das ist unglaublich, was das ausmacht, wenn plötzlich diese Italianità, diese Weichheit, diese Eleganz, diese Legato-Phrasierung in diese Musik eindringt, dann bekommt die für meinen persönlichen Geschmack nochmal eine ganz besondere Qualität, und ich bilde mir ein, dass das auch vom Autor sozusagen legitimiert ist. Und ich bin sehr dafür, das auch in anderen Opern genauso zu machen. Und es gibt natürlich viele Momente. Wir haben vorhin auch die Piano-Momente angesprochen. Es wird immer wieder gejammert und Wagner wäre so laut und man müsste immer brüllen. Natürlich gibt es Momente, die sehr stark orchestriert sind, wo man auch keine Chance hat, jetzt zu sagen, ich verstecke mich, und die müssen jetzt schauen, dass sie das reduzieren. Klar können wir Sänger immer wieder argumentieren, naja, also unsere Stimme ist nicht durch technische Hilfen irgendwie ständig vergrößert worden, wie das mit den Instrumenten der Fall war. Auch Wagner selbst hat zu Lebzeiten sich wahnsinnig über diese Neuerungen aufgeregt. Zum Beispiel die Flöten, als sie in München gespielt haben, bei einer Aufführung. Also die metallenen und nicht mehr hölzernen Flöten, die hat er als Stimmkiller bezeichnet, die also das unmöglich, er wird nie erlauben, dass die bei ihm in Bayreuth Einzug halten. Also so viel zur Tradition. Und das ist klar, aber es gibt trotzdem genug Momente, in denen man mit den Argumenten, hier steht Piano, hier steht Pianissimo, auch einen großen Orchesterapparat dazu bringen kann, leise zu spielen und dementsprechend auch leise zu singen. Ich denke, Parsifal, nicht wie dünkt mich doch die Aue heute so schön, ja, da ist ja gar nichts. Ja? Also da gibt es ja quasi null Orchesterbegleitung. Das ist reine Kammermusik, und so ist es auch beim Lohengrin. Es gibt viele Kammermusikstellen, es gibt Stellen, die klingen wie Schubert, und es ist wirklich ganz verrückt. Und die muss man suchen und finden und ausarbeiten, und wenn man die dann in Kombination damit macht, natürlich, ich bin auch hier in Bayreuth immer wieder angehalten worden, noch mehr die Konsonanten zu spucken und die R's zu rollen, aber ich versuche eben, das irgendwie miteinander zu kombinieren und bemühe mich, den Fluss der Musik eben nicht dadurch immer wieder unterbrechen zu lassen, weil ich glaube, dass eben doch der Mann in erster Linie Komponist und nicht Textdichter war, und ihm dann doch die Phrase wichtiger als das eine T oder K war. Das glaube ich und wage das einfach als These in den Raum zu stellen und sing's vor allem auch einfach so.
Ja, und ich denke, das hat man gestern gehört, man versteht ja den Text. Nicht trotzdem, sondern ich würde behaupten deswegen, weil es eben vom Sinn her auch musikalisch gesungen ist und nicht einfach nur so eine Aneinanderreihung von Konsonantentrauben, die dann vielleicht phonetisch knacken und sich plastisch anhören, aber deshalb ist ja der Sinn noch nicht da, nicht? Das merkt man ja bei vielen Leuten, die phonetisch Sprachen lernen, da hört man, aber man begreift nicht, was die, das knallt jetzt so sehr, man begreift nicht, was die singen. Gerade bei Texten von Hofmannsthal und Wagner. Fluss der Musik, das möchte ich gerne an einem anderen Beispiel jetzt mal spielen. Nicht Lohengrin, das haben wir alle gehört, sondern die nächste Wagner-Rolle von Jonas Kaufmann, das ist der Siegmund, also die nächste, die studiert wird. Ne? Nicht die nächste, die gesungen wird, sondern das nächste Rollendebüt. Ja, ist der Siegmund.
Also wenn ich mal nachrechne und überlege, muss ich schon sagen, dass ich glaube, ich zwischen diesen Aufführungen des Lohengrin, die noch bis Ende August gehen, und dem April, glaube ich, in dem die Premiere ist, keinen Wagner
mehr. Da ist kein Wagner mehr, ne? Also ist das wirklich auch die nächste, genau. Und zwar an welchem Institut?
An der Metropolitan Opera in New York.
Ja, ja. Vorab entstand schon eine Aufnahme von dem berühmten Solo des Siegmund, das heißt, es ist ja eigentlich eine Szene, aber es wird oft ausgekoppelt als Solo, Winterstürme wichen dem Wonnemond, und das möchten wir uns jetzt gerne anhören. Das ist auf der Sehnsuchts-CD, der Track Nummer 8, es dirigiert Claudio Abbado.
Ich glaube auch, das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, den Sinn des Ganzen zu erfassen und jedes Mal, das ist auch eine wahnsinnig wichtige Sache, jedes Mal neu zu interpretieren. Also nicht immer versuchen, das, was man sich einmal angeeignet hat, nachzumachen und einfach genauso mechanisch zu wiederholen, sondern wirklich jedes Mal von vorne anfangen. Also das ist, ob das ein Lied ist, ob das eine Arie ist, ob das eine ganze Oper ist. Man fängt jeden Abend neu an, diesen Charakter, diesen Menschen, den man da darstellt, aufzubauen und kommt auch jeden Abend ein bisschen an einer anderen Stelle raus. Also dementsprechend passiert das natürlich, dass manche Dinge plötzlich etwas anders sind. Klar, ich habe es vorhin erwähnt, dieser Konvention, dass eben wir ein Orchester dabei haben, bei dem sozusagen die Lautstärke vorher einigermaßen bestimmt werden muss, müssen wir uns beugen, das ist keine Frage. Aber im Rahmen dessen gibt es trotzdem immer noch Variationsmöglichkeiten, gerade eben was auch Piano betrifft. Wenn es sehr leise ist, kann man auch leichter noch leiser zwingen, als wenn es so ein Mezzoforte-Brei ist, was Dynamik betrifft, aber was eben auch das Tempo betrifft, da kann man plötzlich an einer Stelle Gas geben und der Dirigent kommt mit oder im Gegenteil verlangsamen. Auch das ist möglich mit einem guten Partner am Pult. Und ich finde, oder für mich persönlich ist das immer ein besonderer Spaß eigentlich, diese Interpretation jeden Abend neu zu finden und das kleine bisschen andere zu finden und in einem Charakter, den ich schon 50 Mal auf der Bühne dargestellt habe, plötzlich eine Nuance zu finden, wo ich sage, ach ja, vielleicht ist der aber auch so, vielleicht bedeutet das für den was anderes. Und also auch den Text jeden Abend neu auf die Waage zu legen und zu überlegen, was könnte denn damit noch gemeint sein. Das ist sehr wichtig und deshalb scheue ich mich auch immer wahnsinnig davor, Opern in einer Sprache zu singen, die ich nicht kann. Ich muss irgendwann den Schritt ins Russische machen, es hilft nichts. Ich habe mich schon immer erfolgreich vor Lenski gedrückt. Jetzt denken wir über Hermann.
Und gestern hat dir jemand prominentes Nachhilfeunterricht angeboten.
Ja, genau. Nein, nein, also unsere Frau Bundeskanzlerin hat mich gefragt, ob ich, wenn ich die nächsten russischen Partien studiere, nicht mal zu ihr kommen so kann. Da wird sie mir ein bisschen was beibringen.
Angie als Coach, das ist doch ein Luxus.
Nicht schlecht. Jetzt lohnt sich das wirklich, da mal so eine Partie anzugehen, würde ich sagen. Nein, aber das ist keine Frage. Und ja, da kommen wir jetzt auch schon wieder auf unser Lohngrin zurück, wenn ich das darf. Wir sitzen ja nun hier so nah dran. Auch da gibt es eben Phrasen und Stellen, bei denen man sich immer fragt, was meint der damit? Was meint der Autor, was meint Wagner damit? Aber in erster Linie fragt man sich natürlich, was meint dieser Charakter damit, wenn er das sagt? Also der Lohngrin in dem Fall hat manche Stellen. Ich habe es vorhin erwähnt, diese Kennenlernszene. Der kommt rein, ist auf seinem Missionstrip und sagt so und hier und da und plötzlich sagt der Elsa, ich liebe dich. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, das zu etablieren, weil ich hoffe immer, dass der das ernst meint. Weil es wäre sonst wirklich ein sehr übles, abgekartetes Spiel, wenn der sagen würde, das steht also sozusagen auch auf seinem Skript drauf. Ja, also du sagst ja gleich mal, du liebst sie, dann hast du sie um den Finger gewickelt und dann läuft die Sache alles zum Wohle des Volkes. Das finde ich ein bisschen billig und wäre schade, wenn das so rüberkommt, aber es ist so komponiert, dass man wirklich ganz schwer die Kurve bekommt, weil die haben sich 2 Minuten vorher zum ersten Mal gesehen und schon kommt das so weit. Ich glaube oder hoffe, wir haben das jetzt gestern Abend gut hingekriegt, dass man wirklich merkt, dass der eigentlich was ganz anderes sagen will. Der sagt, Elsa... Und dann schaut sie ihn zum ersten Mal an, die blicken sich vorher nie in die Augen, sie guckt immer weg, weil sie so scheu und verschämt ist. Und in dem Moment schaut sie ihm in die Augen und dann ist es um ihn geschehen. Und das kann ja nun wirklich passieren. Das ist das eine. Auch ein ganz entscheidender Punkt ist immer für mich im dritten Akt, im Brautgemach, wo der Lohengrin plötzlich anfängt zu prahlen. Wo der plötzlich erzählt, also weißt du, was ich hier zurückgelassen habe, ja, das ist ja so super und so toll, wenn der König mir seine Krone anbieten würde, ja, die könnte ich ja locker Nein sagen, weil, ne, ich habe ja noch was Besseres und alles habe ich nur und deshalb muss deine Liebe, muss mir das jetzt zurückbezahlen. Der redet sich um Kopf und Kragen und wenn sie nicht vorher schon immer diesen Gedanken gehabt hätte, dass sie ihn jetzt fragt, woher er kommt, spätestens an der Stelle hätte sie es sowieso getan. Und irgendwie, ich weiß nicht, also das ist, es passt ja auch wenig eigentlich in den hehren Charakter dieses Lohengrin, dass der nun plötzlich von sich diese Lobhudeleien da von sich gibt. Und ich weiß nicht, aber was heißt, er ist ehrlich? Ich meine, er... Ja, das ist genau der Punkt. Sie sagen es, genau. Das bedeutet, er ist Mensch, aber ein Mensch mit allem drum und dran. Mensch mit Gefühlen, Mensch mit Fehlern. Und das ist das, was uns auch gerade hier in dieser Inszenierung sehr interessiert hat. Den Menschen hinter dieser fast Superheld-Fassade Lohengrin zu finden und diese menschlichen Momente, die offensichtlich auch wirklich im Stück drinstecken, zu erkennen. Und das ist im ersten und zweiten Akt unglaublich schwierig, weil er da eigentlich immer nur offizieller Mission spricht und aus diesem offiziellen Ton man das nicht wirklich herauslesen kann. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, ein paar Stellen gefunden, wo man spürt, aha, der fällt jetzt gerade kurz aus seiner gesamten Rolle raus. Und im dritten Akt natürlich bietet sich dann die Möglichkeit und den Port gemacht. Wir haben, glaube ich, wir haben da auch eine relativ logische Variante gefunden, in der also eine sehr menschliche Seite, eine menschliche Schwäche des Lohengrin zum Vorschein kommt, indem er nämlich diese Elsa plötzlich sozusagen nicht nur geistig, sondern auch körperlich begehrt. Wie könnte es auch anders sein? Ich finde das sowieso immer. Wir sind ja schließlich im Brautgemach. Also ich denke, die Frage steht sowieso im Raum. Tun Sie es jetzt oder tun Sie es nicht? Und das ist ja eigentlich nur von Wagner so auf die Spitze getrieben worden. In all den existierenden Lohengrin-Sagen haben die ja wirklich glücklich zusammengelebt. Und zwar nicht nur ein Jahr, teilweise sogar 3 Jahre und haben viele Kinder bekommen und so weiter, bis sie dann endlich diese Frage gestellt hat. Das heißt, Wagner hat das Ganze nur, wir könnten jetzt sagen, Gott sei Dank, weil man stellte sich vor, er hätte jetzt noch 3 Jahre Leben dazu komponiert, hat das wirklich einfach prägnant zusammengeschnitten. Und letztlich, das ist das Ähnliche, wir denken an die berühmte Kameliendame, die Verdi mit seiner Traviata vertont hat. Da fehlt uns ja auch ein großes Stück, da fehlt uns der große Teil sozusagen des Glücks, den Violetta mit ihrem Alfredo hat. Wir steigen aus, wenn die beiden sich kennengelernt haben und wahrscheinlich am nächsten Tag sich treffen, so ist es angekündigt. Und wir steigen wieder ein, wenn sie schon eine Weile glücklich auf dem Lande zusammenleben. Ungefähr 5 Minuten, bevor das Unheil seinen Lauf nimmt, nämlich kurz bevor der Germain hereinkommt, der Papa und das Ganze in Unheil stürzt. Also auch da ein Gnadenstrich sozusagen, das Heitere wollen wir gar nicht sehen. Das stellen wir uns jetzt mal vor und wir steigen gleich mal in die ein, wenn es richtig interessant wird. Und so ist es hier wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob das dem Ganzen noch mehr bringen würde. Ich finde es auch ehrlich gesagt logischer. Denn diese Elsa ist ja eine unglaublich starke Frau, ist, wie ich finde, natürlich ist sie zurückhaltend, aber ich meine, wenn ich denke, diese Anklage, die ihr da im ersten Akt gehalten wird, und die nimmt die locker zur Kenntnis, ohne irgendein Murren, und das Einzige, was sie von sich gibt am Anfang, ist mein armer Bruder, und dann sagt sie, nein, nein, also wisst ihr was, da kommt einer, den habe ich im Traum gesehen, und den, da bin ich sicher, der kommt hier und der wird für mich kämpfen. Das sagt die einfach vor allem und ich denke, dass da gehört schon einiger Mut dazu oder Verrücktheit, das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube, dass das eine sehr starke Persönlichkeit ist und ich glaube, dass diese starke Frau auch das ist, was dem Lohengrin so imponiert und interessiert. Ich bin sicher, das ist nicht seine erste Mission, auf der er sich befindet. Aber ich stelle mir mal vor, dass er zum ersten Mal eben so eine Frau trifft, die auch wirklich sozusagen um ihren Platz kämpft und nicht nur sozusagen das Heimchen am Herd spielt. Und in letzter Konsequenz wäre ja diese Frau, wenn die Gesellschaft weit genug wäre, auch die Ideale, die dieses Volk sozusagen führen könnte. Es würde ihr ja, wenn sie jetzt keine Frau wäre, auch zustehen. Alle jammern um diesen kleinen Knaben, der nicht da ist, der könnte sowieso nicht helfen.
Der jetzige, wie man gesehen hat,
auch nicht. Genau, der ist ja gerade aus dem Ei geschlüpft. Das dauert noch ein bisschen, bis der so weit ist. Aber nein, das ist natürlich auch ein Teil der Tragik des Lohengrins, wenn der geht, weil das Volk natürlich letztlich diesen neuen Führer oder Schützer präsentiert bekommt. Ein kleiner Knabe, was soll der ausrichten? Nicht? Und aber da, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, was wäre ein Jahr später, macht das so einen Riesenunterschied? Wenn der Lohengrin ein Jahr später gegangen wäre, wäre der dann plötzlich aus dem kleinen Knaben ein Erwachsener geworden? Auch das wissen wir nicht. Vielleicht hätte der in Form des Schwans schneller reifen können und wäre dann als Erwachsener zurückgekommen.
Ich finde ganz nett die beiden Frauen, also so wie in Wizard of Oz, The Wicked Witch of the West, und dann gibt es ja noch die Gute, ne? Also die Böse und die gute Fürstin, die teilen sich das auf. Das hätte ich ganz nett gefunden.
Also ob das gut geht, weiß ich nicht. Naja. Nein, aber was ich sagen wollte ist, dieser starken Frau diese Aufgabe zu stellen, ihrem Mann nie zu fragen, wie er heißt, wo er herkommt und wes Geschlechts er sei, da wird ja auch immer sehr gewitzelt über diesen Teil, das kann nicht gut gehen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und insofern ja, ist die ganze Sache schon
Ausdruck.
Vorher. Ja, kam zum Ausdruck, nicht?
Absolut.
Danke.
Fragen vom Publikum.
Oh, jetzt haben wir Sie überrascht, ne?
Ja. Jetzt dürfen Sie mal.
Ich weiß nicht,
jetzt
ich meine, wir können, was sollen wir noch erzählen? Also wir können auch uns noch weiter unterhalten, wenn Sie noch überlegen müssen.
Eigentlich für Opernsänger eine Ausstiegsklausel, wenn man eine Inszenierung plötzlich vor Ort ist, wo überhaupt nicht mit klarkommt?
Nein, es gibt keine Ausstiegsklausel. Es gibt im Gegenteil eigentlich in Verträgen immer, also nicht immer, aber fast überall stehen solche interessanten Passi wie den Anweisungen des Regisseurs ist Folge zu leisten. In manchen Opernhäusern wird auch noch explizit darauf hingewiesen, dass man nicht das Recht hat, Kostüme oder Perücken zurückzuweisen. Das sind aber dann, also das sind Passi, die hauptsächlich in Deutschland, muss ich sagen, dazu sagen, reingeschrieben werden. Die wissen auch schon warum, weil man hier irgendwie sozusagen auf Verrücktheiten abonniert ist. Trotzdem ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein einfacher Anfänger bin, der sozusagen sich die Karriereleiter noch hochdienen muss, dann muss ich das alles mitmachen. Bin ich schon relativ arriviert, dann darf ich mir erlauben, beim einen oder anderen zu sagen, wie sieht's aus, können wir das machen, können wir da was ändern. Letztlich Macht habe ich keine, ich kann natürlich den Bettel hinschmeißen und mich krank melden, das ist klar, aber das dient der Sache eigentlich auch nicht, das muss man natürlich auch dazu sagen. Es gibt halt subtilere Methoden. Ich kann natürlich nicht, ich könnte nicht, wenn ich das, selbst wenn ich das wollte, könnte nicht gegen Ratten in dieser Inszenierung vorgehen. Weil erstens bin ich keine Ratte, insofern kann ich mich nicht beschweren. Ich bin der einzig Normale in diesem ganzen Stück. Ich bin im Gegenteil schon gefragt worden, mit welchen Bestechungsgeldern ich denn das erreicht habe, dass man mich da so normal gelassen hat. Aber das hat ja auch seinen Sinn. Aber man kann das eben subtiler gestalten, indem man eben manche Dinge langsam verändert, unmerklich, indem man Dinge vergisst, indem man Dinge so hölzern und ungelenk darstellt, dass also der Regisseur dann klein beigibt und sagt, nein, also es scheint bei dir nicht zu funktionieren. All diese Dinge kann man natürlich machen, das darf ich natürlich auch nicht zu laut sagen, weil sonst heißt es hinterher, du machst das ja absichtlich. Das kriege ich dann immer zu hören. Aber bisher sind die Regisseure immer sehr zufrieden mit mir gewesen. Ganz im Gegenteil, es ist ja so, ein Regisseur ist Gott froh, wenn er einen Sänger hat, der, wenn er ihm erklärt hat oder wenn man sich gemeinsam auf einen Nenner geeinigt hat, wo eine Person hingehen soll, in welche Richtung, der selbstständig arbeitet und dann an dieser Charakterstudie feilt, Vorschläge macht und dann vom Regisseur lediglich als eine Art Schiedsrichter oder Beobachter eine Rückmeldung bekommt und sagt, das habe ich nicht verstanden, das war wunderbar, davon möchte ich mehr, jetzt sind wir da an der Stelle, wo es zu viel ist, das könnte man jetzt wieder reduzieren und so weiter. Die sind heilfroh, natürlich. Und Gefahr besteht immer dann, wenn ein sogenanntes Konzept, das ist auch ein deutsches Wort, das wird also weltweit als deutsches Wort gebraucht, das sollte uns auch mal zu denken geben, über eine Inszenierung, über ein Stück gestülpt wird, was in letzter Konsequenz eigentlich nicht dazu passt. Wo man sozusagen auf Biegen und Brechen etwas völlig anderes erreichen möchte, als das, was in dem Stück vorhanden ist. Das gibt es manchmal und das ist dann wirklich sehr schwierig, weil man dann sozusagen völlig umfunktioniert und umprogrammiert wird und alle Rollen, Darstellungen und Interpretationen hinfällig werden, weil das Ganze nur einer Symbolik für etwas vollkommen anderes dient. Da steigen dann wir als Sänger teilweise aus, also aus im Sinne von, wir wissen nicht mehr, warum wir das tun. Und es geht Ihnen wahrscheinlich nicht anders, wenn Sie es sehen. Ich sage immer, das sind diese Inszenierungen, wo man dann ein tausendseitiges Programmheft als Bedienungsanleitung braucht, bis man dann versteht, was eigentlich ist. Ich habe nichts dagegen, wenn gewisse Geheimnisse bleiben, wenn man manche Rätsel hat und sagt, wieso ist das so? Und wenn das einen gewissen intellektuellen Hintergrund hat, wo man dann verschiedene Interpretationsansätze finden kann, das gibt Diskussionsstoff, das ist auch wirklich, das macht das Ganze auch nochmal interessant, dass wenn alles unglaublich klar und eindeutig ist. Aber wenn es dann im reinen Mysterium versinkt, dann weiß ich auch nicht mehr, wo der tiefere Sinn solcher Inszenierung liegt. Aber nochmal zurück, es gibt keine echte Ausstiegsklausel, man kann es nur hintenrum versuchen. Nein, nein, keine Frage. Also die Frage ist in Sachen Neuinterpretation anhand des Lohengrins gestern und des Lohengrins vor einem Jahr in München. Ich denke schon, dass da ein deutlicher Unterschied ist. Der Lohengrin in München war ja ein sehr fleißiger
Häuserbauer.
Genau, irgendeine Zeitung hat, glaube ich, getitelt irgendwie vom vom
Wüstenrot-Inszenierung.
Ja, nee, jetzt vom Häuslebauer zum Rattenfänger oder so. Aber der Lohengrin dort war ein sehr geradliniger, ein sehr ehrlicher, einer, der dann bitterlichst enttäuscht war von der Fragestellung Elsass und von seinem daraus folgenden Weggehen. Der Lohengrin hier, glaube ich, hat auch mehr negative menschliche Seiten. Also der versucht krampfhaft an seiner Rolle als Heilsbringer festzuhalten. Es gelingt ihm aber nicht immer. Er steigt immer mal wieder aus. Und immer wenn er diese Elsa sieht, er scheint also unglaublich von dieser Frau angezogen zu sein. Und die bringt ihn völlig aus dem Konzept. Das sieht man am Anfang, wo er sich auch noch nicht wirklich traut, aber wo er sie einfach immer nur anstarren muss. Und das wird dann im Brautgemach umso heftiger und auch später dann noch am Schluss, wenn die Heerscharen darauf warten, ins Feld geführt zu werden und er sich aber von seiner Elsa nicht losreißen kann. Wir haben ja hier auch einen kleinen Teil von verschütteter Musik aufgemacht. Es gibt einen großen Sprung, der sehr traditionell ist und der seit über 50 Jahren immer so gemacht wird, auch in Bayreuth. Und da haben wir ein Stückchen von der Musik noch dazu genommen, um noch mehr Zwischenmenschliches zwischen Elsa und Lohengrin zeigen zu können. Und ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert hat. Natürlich, das ist natürlich interessanter, das ist keine Frage. Ich meine, der nächste, da muss ich mir wieder was anderes ausdenken. Der ist dann wahrscheinlich verklemmt oder so, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich suche immer irgendwas. Auch das würde übrigens wunderbar funktionieren. Und dann fängt er an, im dritten Akt von sich zu faseln, weil er irgendwie Angst hat, die will ihm jetzt gleich an die Wäsche. Zum Beispiel ist alles denkbar. Also man muss sich halt immer was überlegen. Ja, das mache ich gleich selber.
Noch Fragen im Publikum? Bitte?
Und wie weit ist ein Sänger eigentlich Sklave seines Managers? Ich habe einfach Angst, dass sie zu viel singen und damit die Stimme...
Hat das jeder verstanden hier? Wie weit der Sänger Sklave seines Managers ist und gezwungen wird, Dinge zu singen, die er vielleicht gar nicht singen sollte.
Zu viel.
Oder zu viel.
Also, ich habe festgestellt, dass ich mit Sklaverei keine Leistung bringen kann. Ich habe, ich sage nochmal, ich betone, also ich will niemandem persönlich zu nahe treten, es ist einfach das System. Aber für mich war immer der Intendant der Sklaventreiber, der mir sozusagen aufoktroyiert, welche Stücke ich jetzt zu welcher Zeit und in welcher Kombination singen muss. Und das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. In meinem Fall hat das nicht funktioniert. Ich musste mir das selber aussuchen. Und nicht nur das, ich habe auch festgestellt, dass ich viel leistungsfähiger bin, wenn ich selbst der Idiot war, auf gut Deutsch, der diese Sachen angenommen hat, der den Kalender gefüllt hat und der dann sozusagen in letzter Konsequenz die Suppe wieder auslöffeln muss und das alles abdienen. Ein Manager könnte theoretisch Sklaventreiber sein, wenn man ihn lässt, das ist keine Frage. In meinem Fall bin ich eigentlich, wage ich zu behaupten, dass ich ein sehr mündiger Sänger bin, der das alles selbst entscheidet und der sicherlich auch manchmal Fehler macht in der Disposition. Sie müssen sich ja vorstellen, diese Sachen werden ja, was den Opernbetrieb betrifft, mittlerweile etwa 5 Jahre im Voraus geplant. Das sieht auf dem Papier alles immer sehr schnuckelig aus und dann, wenn man es dann sozusagen wirklich macht, stellt man manchmal fest, dass es doch schwieriger ist, als es auf dem Papier aussah. Man muss immer irgendwelche Wenns und Abers bedenken, das ist keine Frage. Man muss auch immer darauf achten. Klar, wenn ich gesund bin, wenn ich in körperlich erstklassiger Verfassung bin, könnte ich jeden Abend singen. Aber davon kann ich ja nicht ausgehen. Ich muss immer mir überlegen, was ist, wenn ich gerade erkältet bin, wenn ich gerade mit etwas laboriere, wenn ich einfach zu viel, auf Dauer zu viel gemacht habe oder anderer Stress privater Natur oder was auch immer dazukommt, dann muss dieser Kalender auch noch funktionieren können. Und das ist sehr schwierig. Also ich glaube, erkannt zu haben, wie viel mein Körper und wie viel meine Stimme leisten kann. Ich habe mir auch immer wieder Freiräume erstritten, die auch respektiert werden. Und kann nochmal sagen, ich habe Gott sei Dank eine Agentur, die keine Sklaventreiber sind, sondern die ganz im Gegenteil, natürlich wie andere Agenturen auch, Dinge, die an sie herangetragen werden, die äußerst interessant sind, an mich weitergeben, mit der Frage, können wir das machen oder machen wir das nicht. Und sehr oft passiert es, dass ich sage, das machen wir natürlich nicht, weil das ist viel zu viel. Und dann heißt es, ach Gott sei Dank. Nicht? Also das heißt, es ist nicht so, dass dann kommt, aber das musst du unbedingt machen. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich, je mehr ich singe, desto mehr bekommen die auch. Aber nochmal, also da muss man halt wirklich klug genug sein. Und dieses immer den Agenten vorhalten, sie würden die Sänger verheizen, da gehören schon zwei dazu. Also dann bin ich als Sänger schon auch angehalten, einfach Nein zu sagen. Und wenn die Agentur nicht mitspielt, dann muss ich halt die Agentur wechseln. So einfach ist das. Weil ich kann nicht hinterher sagen, die waren schuld. Das bringt nichts. Ich sage immer, also eine Stimme kann man nicht mal neu kaufen. Das nützt einem gar nichts, zu sagen, jetzt da bekomme ich besonders viel Geld, weil wenn das Instrument kaputt ist, ist es kaputt. Und wie wir wissen, meistens bleibt es auch kaputt.
Sie haben eine sehr schöne Internetseite, die sehr informativ ist, die, glaube ich, jemand für Sie gestaltet. Wenn man dort Ihre Termine sieht, dann hat man eigentlich den Eindruck, dass das alles sehr klug geplant ist und harmonisch und eigentlich nicht übertrieben viel ist. Was sind denn Ihre Pläne für die nächsten 1, 2, 3 Jahre?
Ja, also zuerst mal, Sie haben recht. Herzlichen Dank an Marion Tung, die diese Webseite wirklich in einer fanatischen Art und Weise betreibt. Also da sind so und so viele Gigabyte an Material mittlerweile zusammengekommen. Ich frage mich immer, was die Dame noch macht, weil also ich würde da wahrscheinlich 24 Stunden täglich am Computer sitzen müssen, um das alles da reinzumachen. Manchmal sind schon wenige Stunden nach der Aufführung Ausschnitte zu sehen und zu hören, und Kritiken werden also sozusagen direkt mit erscheinen quasi auf der Seite veröffentlicht. Das ist unglaublich. Was die Terminplanung betrifft, vielen Dank erstmal. Also ich glaube auch, dass ich ein gutes Maß gefunden habe. Ich habe eben nochmal, um das zu sagen, festgestellt, dass meine Stimme diese Abwechslung auch sehr gut tut. Man sieht das ja jetzt mittlerweile auch relativ deutlich. Beispiel jetzt das Carmen in München, dann anschließend Tosca auch in München, also eine französische, dann eine italienische Oper und dann jetzt hier der Lohengrin, eine deutsche Oper. Und so läuft das die ganze Zeit weiter. Es wird also immer wieder Abwechslung geben. Es ist die nächste Neuproduktion ist Adriana Le Couvreur im Herbst in London. Danach kommt Fidelio in München. Ui, was kommt dann? Ich weiß es nicht mehr. Dann kommt Werther. Also auch wieder italienisch, deutsch, französisch, also das ist immer dieser Mix. Und was jetzt die nächsten Jahre betrifft, ich habe vorhin erwähnt, wir planen ungefähr 5 Jahre voraus, nur leider, ich habe ja auch eine offizielle Website und auf der wird immer wieder beklagt, dass da die Termine nicht so weit reichen wie die Frau Tung auf ihrer inoffiziellen Webseite bekannt gibt. Das liegt einfach daran, dass ich mich an die offiziellen Veröffentlichungstermine halten muss. Ich kann auf meiner Website nicht Dinge verraten, die ich wohl weiß. Ich weiß, was ich in 5 Jahren singe. Aber ich bin sozusagen zum Stillhalten verpflichtet, so lange, bis das jeweilige Opernhaus oder der jeweilige Veranstalter beschließt, das jetzt zu veröffentlichen. In dem Moment kann ich dann den Kalender wieder ein Stückchen verlängern. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das, was die Frau Tung da schreibt, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit richtig ist. Die hört das Gras wachsen. Aber ich darf es nur nicht offiziell bestätigen. So einfach ist das. Also es gibt viele neue Sachen. Es wird, was den Wagner-Bereich betrifft, keine großen Neuerungen geben. Wir haben vorhin schon Sigmund erwähnt. Alle anderen Wagner-Partien sind sozusagen on hold. Das bedeutet nicht, dass, also es wird sicherlich auch einen Meistersinger geben, den ich bisher ja nur Konzertant gemacht habe. Es wird auch wieder Parsival-Aufführungen geben, aber ich meinte jetzt, was Tannhäuser, Tristan und die Siegfriede betrifft, die müssen noch ruhen und die sind in der 5-Jahres-Planung noch nicht enthalten. Also das heißt, das dauert noch ein bisschen. Aber es gibt andere Sachen, es gibt Troyen, es gibt Chénier, es gibt Forza, Manon Lescaut, Trovatore, also viele, viele neue Sachen. Und aber eben, ich darf Ihnen nicht verraten, wann, und ich darf Ihnen nicht verraten, wo. Aber früher oder später werden Sie das erfahren.
Eine Wortmeldung.
Wie lange arbeiten Sie denn durchschnittlich an einer Rolle oder zum Beispiel am Lohengrin?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil man arbeitet, also ich arbeite, wenn ich jetzt spontan antworten würde, arbeite ich sehr wenig. Wenn man sich es genau überlegt, arbeitet man natürlich ständig dran. Weil, also es geht ja so weit, dass man, wenn man so an der Partie gerade am Studieren ist, oder wie ich jetzt, also ich muss jetzt schauen, dass ich, nachdem ich sie verlasse, in Klausur gehe, um mein Liederabendprogramm für Freitag, danke, genau, vorzubereiten. Das ist nicht mehr lang hin. Und da arbeitet man ständig. Also man sitzt irgendwo im Auto und fängt plötzlich an, ohne dass man irgendwie sich das bewusst macht, fängt plötzlich an, irgendwelche Texte vor sich hin zu reden im Kopf oder Stellen eben aus einer Oper vor sich hin zu singen. Damit arbeitet sozusagen bei mir das Hirn im Hintergrund immer, um die Sachen sich rüberzuschaufeln ins Langzeitgedächtnis. Was jetzt den Lohngrin speziell betrifft, ich würde mich mal eher als Saisonarbeiter bezeichnen, der also sozusagen die Dinge auf sich zukommen lässt und dann, wenn es dann wirklich notwendig ist, anfängt zu lernen. Manche Partien funktionieren so tadellos, andere Partien ist einem schon vorher klar, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie einfach zu komplex sind und vor allem, es geht ja auch nicht ums rein hier im Kopf lernen, es geht vor allem um die Stimme, dass das also in die Stimme kommt, aber ich bin auf jeden Fall niemand, der Jahre vorher schon mal die Partie studiert hat und sie dann so und so oft im stillen Kämmerlein gesungen hat, damit die dann reifen kann, um dann irgendwann auf die Bühne zu kommen. Das geht sich bei mir einfach nicht aus, weil ich auch der Meinung bin, ich habe ein Recht, zwischen den Aufführungen ein bisschen zu leben und dann auch mal nicht an Oper zu denken oder an Lied oder was auch immer gerade ansteht. Und das tut mir sehr gut und letztlich diese Kraft, die ich daraus schöpfe, bringt vielleicht mehr als der Fleiß, wenn man sozusagen jeden Tag sich dazu zwingt, immer und immer wieder mit der Materie sich zu beschäftigen. Aber deshalb also kann man das überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß mal, ich habe relativ spontan meine ersten Bohème-Vorstellungen gemacht und habe in 3 Tagen die Oper gelernt. Also von der ersten Note, außer der Arie, hatte ich wirklich keine Ahnung davon. Und also das funktioniert. Und ich weiß auch, Meistersinger, als ich die Konzertant gemacht hatte, hatte ich 3 Coachings, wie sich das so schön neudeutsch nennt, dafür. Und als ich das 4. Mal mich angemeldet habe und gesagt habe, ich will aber nochmal kommen, dann hat die Dame gesagt, was willst du denn, du kannst es doch. Du singst es doch mit Noten, es ist doch nur Konzertant. Was willst du denn noch mehr machen? Also Sie sehen, es funktioniert bei mir relativ schnell. Das ist auch gefährlich, weil eben dann die Stimme oftmals gar nicht hinterherkommt. Deshalb muss man dieses schnelle Lernen dann doch ein Stückchen vor der eigentlichen Aufführung setzen, damit das dann innerlich irgendwie noch ein bisschen vor sich hin arbeitet und sich alles setzen kann. Und natürlich fällt mir ein Lohngrin, wenn ich ihn zum allerersten Mal in München letztes Jahr gesungen habe, aus verschiedenen Gründen weniger leicht als schon die Wiederaufnahme im Oktober oder jetzt hier die Aufführung. Aber das ist immer so und das kann ich nicht verhindern. Ich kann nicht, weil es die Aufführungssituation ist einfach eine andere, als wenn ich es für mich alleine übe. Allein schon was die Zeit betrifft, es ist immer schwierig. Gurnemanns zum Beispiel hat immer ein Riesenproblem, geht nach dem ersten Akt sozusagen 3 Stunden spazieren, inklusive Pausen, bis er dann wieder drankommt und singt dann noch einen 2. Abend sozusagen. Und ein bisschen so ist es beim Lohengrin auch. Der 1. Akt ist nicht wahnsinnig viel, der 2. Akt auch nicht und vor allem zwischen 1. und 2. Akt inklusive der Pause liegen fast 2 Stunden, bis der wieder auftritt. Und da ist man einfach müde und also müde jetzt nicht, weil ich so viel getan habe, sondern weil die Spannung abfällt, weil man eigentlich sozusagen schon mit einem Fuß auf dem Weg nach Hause ist, aber dann geht es ja erst richtig los. Insofern ist mir der 3. Akt immer wesentlich lieber, weil da weiß ich, da bin ich von Anfang bis Ende dran und da bereitet man sich sozusagen einmal in der Pause drauf vor und dann läuft das. Und dieses Timing hinzukriegen und diese Ruhe und auch zu wissen, jawohl, das funktioniert und wenn ich jetzt hier im 1. Akt diese Phrase noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen kräftiger mache, dann reicht die Kraft trotzdem hinten, das ist nicht nur eine rein stimmliche Frage, sondern das ist auch eine körperliche Frage, dann reicht die Kraft hinten trotzdem oder sie reicht eben nicht. Dieses Wissen muss man sich eigentlich in Aufführungen aneignen. Das kann ich nicht in einem Klavierzimmer machen. Also insofern
Aber Sie sehen, also das ist ein ständiger Prozess. Ich lerne immer noch an dem Lohngren, letztlich. So muss man es sehen.
Ja, und was die Kräfteeinteilung betrifft, müssen wir auch dran denken, den eigentlichen Teil der Arbeit hast du noch vor dir, nämlich das Signieren des Buches.
Ja, mal los.
Dazu sollten wir jetzt kommen. Und ich weiß nicht, willst du hier oder lieber da an dem Tisch,
wo die Stifte sind? Ein spezieller Schreibtisch vorbereitet. Also,
ja.
Bitte. Vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns ja gleich hier vorne.